herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohnstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen. Heute geht es um die Nierenbiopsie. Die Nierenbiopsie und ihre Interpretation ist zu Beginn der Ausbildung in der Nephrologie ja teils ein Buch mit 7 Siegeln. Die Nierenbiopsie ist aber eben die zentrale Diagnostik in unserem Fachgebiet. Sie liefert nicht nur das Tool zur Bestätigung der Diagnose, sondern auch notwendige Einblicke für ein besseres Krankheitsverständnis. Mit Frau Professor Ammann versuchen wir heute, einige dieser Siegel zu öffnen oder zu lüften und einen schrittweisen Zugang zur Nephropathologie zu erlangen. Und ich freue mich sehr, Frau Professor Ammann, dass wir Sie heute mit dabei haben. Und vielleicht können Sie sich erstmal unseren Zuhörerinnen vorstellen.
Ja klar, mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Kerstin Ammann. Ich leite seit über 20 Jahren hier in Erlangen die Nierenpathologie, die Abteilung für Nierenpathologie, die sich schwerpunktmäßig, wie der Name schon sagt, mit Nierenbiopsiediagnostik beschäftigt. Wir machen aber nebenher auch noch Beckenkammdiagnostik, also Hämatopathologie und auch noch Abstoßungsdiagnostik, zum Beispiel im Bereich des Pankreas, also Pankreasbiopsien und auch Herzbiopsien. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass wir eben sehr viel auch mit Elektronenmikroskopie arbeiten und die zum Beispiel in der Herzbiopsiediagnostik ganz wichtig ist.
Wie sind Sie denn an sich in diesem Spezialgebiet gelandet? Also wie war Ihr Werdegang hin zur Nephropathologie?
Genau, also ich bin wie so viele andere sehr durch Zufall zur Pathologie gekommen. Das ist auch immer so ein Witz, den ich den Studierenden sage, wenn ich immer sage, ja, man weiß ja immer nicht so genau, wo einen das Leben so hinverschlägt. Dann sage ich immer, wenn Sie mich im Studium gefragt hätten, was ich werden möchte, dann hätte ich gesagt, ich weiß es nicht, außer die Fächer mit P. Also nicht Pädiatrie, nicht Pathologie und nicht Psychiatrie. Und dann sage ich immer, schauen Sie, wo ich gelandet bin und so spielt das Leben. Ich habe ja in Heidelberg studiert und habe als Wahlfach Orthopädie gemacht, weil ich lange Zeit dachte, ich mache Sportmedizin und Orthopädie. Das hat sich aber dann nach dem PJ ein bisschen in eine Ernüchterung geändert. Immerhin war ich aber dort in Heidelberg in der chirurgischen Klinik und dort hätte ich auch eine IP-Stelle gehabt. Das war Anfang der 90er Jahre, da waren IP-Stellen ein sehr rares Gut. Damals haben sich 3 Leute eine Stelle geteilt und ich hatte Glück, dass ich eine Stelle für mich bekam. Allerdings sagten die Chirurgen dann damals, ja wissen Sie, wir haben da so einen Austausch mit der Pathologie und Sie wären jetzt sozusagen die Nächste, die da jetzt in Frage käme und fragten dann, ob ich jetzt bereit wäre, in die Pathologie zu gehen. Da habe ich gedacht, oh je, meine. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja, diese anderthalb Jahre werde ich halt schon überleben. Und bin dann in die Pathologie gekommen und habe dann gesehen, dass Pathologie eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also nicht nur jetzt von Seiten der Zeiteinteilung, dass man eben keine oder wenig Dienste hat und sich die Zeit auch relativ frei einteilen kann, sondern auch was das Fachgebiet betrifft. Ich habe dann begonnen damals in Heidelberg in der Leberforschung, habe dann auch im Bereich der Lebertransplantation damals gearbeitet, habe so In-Situ-Hybridisierung für Zytomegalie-Virus gemacht, wie gesagt, vor 30 Jahren, da war die Technologie auch noch gar nicht so weit und bin dann aber etwa nach einem Jahr in die Arbeitsgruppe von Professor Gerhard Mall gekommen, der war der Kardiopathologe damals, hatte aber erste Berührungen und erste Projekte mit Professor Eberhard Ritz gemacht. Der Name wird vielen ja etwas sagen, der damals der Nephrologe in Heidelberg war und der sehr experimentell eben auch gearbeitet hat im Bereich der Niere, aber auch im Bereich kardiovaskuläre Veränderungen bei Nierenerkrankungen. Und das war dann auch das Thema, auf dem ich dann gelandet bin, mehr durch Zufall eben auch und was mich dann auch begeistert hat. Und als Gerhard Mall dann, ich glaube es war 91, nach Darmstadt gewechselt ist als Leiter in die dortige Pathologie, habe ich sozusagen die Kooperation mit Eberhard Ritz geerbt und habe das dann auch sehr genossen, mit ihm zusammen eben Themen der Niere, Nierenforschung, aber auch der Herz-Kreislauf-Pathologie bei Nierenerkrankungen zu bearbeiten. Das war eigentlich so mein Weg in die Nierenpathologie und als dann klar war, dass ich in der Pathologie dann auch bleibe. Also zwischendurch war da nochmal so die Frage, ob ich zurück in die Chirurgie gehen würde, was aber dann eigentlich von allen Seiten verneint wurde. War klar, dass ich Pathologie mache. Dann musste ich mein klinisches Jahr machen. Das habe ich in der Herzchirurgie in Heidelberg gemacht. Auch im Rahmen Herztransplantation. Das war ganz spannend. Und habe ich dann zum Ende meiner Facharztausbildung, 98, war ich dann noch eine Zeit in Amsterdam bei Jan Wening und habe mir dann dort eben auch die Nierenpathologie, die Nierenbiopsie-Diagnostik angesehen und gelernt und bin dann auch von Professor Walther begleitet worden, durfte sozusagen nachmittags immer zu ihm in die Praxis Nierenbiopsien schauen, bevor ich dann am 1. September 1999 hier nach Erlangen auf die Professur gekommen bin.
Also ein sehr spannender Werdegang, kann man sagen, den du da gemacht hast. Und wie so oft eben dieser Zufall im Leben, der eine wichtige Rolle spielt. Jetzt bist du ja, Kerstin, extrem breit aufgestellt, auch von den Interessensgebieten, die du verfolgst. Also ich kenne dich immer nur so als, wenn man mit einer Idee kommt, dann bist du eigentlich immer offen und hast auch Lust darauf. Wenn man dich jetzt mal in deinen Alltag zurückführt, was macht dir denn jetzt so im Alltag am meisten Spaß?
Naja, also ich genieße es, dass mir die Position hier die gewisse Freiheiten gibt, dass ich also die Diagnostik, die mir viel Spaß macht, und das muss als Pathologe auch so sein. Also Pathologe kann man nicht werden, wenn man an der täglichen Diagnostik, egal ob das jetzt Nierenbiopsien, Magenbiopsien oder Darmbiopsien oder sonst was ist, keinen Spaß hat. Ja, weil das ist einfach so ein großer Anteil im täglichen Leben, auch von der Stundenzahl her, dass man daran Spaß haben muss. Ich bin, glaube ich, ein sehr morphologisch oder optisch geprägter Mensch. Mir macht es einfach auch Spaß, durchs Mikroskop zu gucken und da Befunde zu sehen. Also das macht mir viel Spaß, aber mir macht es auch Spaß, dass ich eben auch wissenschaftliche Fragestellungen bearbeiten kann mit meinem Team. Auch, sage ich mal, gerade war eben mein Laborleiter Christoph Daniel auch da. Wir haben bestimmte Dinge besprochen mit Doktoranden. Dinge zu entwickeln, an Fragestellungen zu arbeiten, experimenteller Natur, aber immer irgendwo mit dem translationalen Ansatz. Das heißt, wir haben halt die Option, die Möglichkeiten, dass wir viele Dinge, wie die wir im Tierexperiment untersuchen, dann auch an humanem Biopsiematerial, also Nierenbiopsiematerial in der Regel überprüfen können. Und das ist eine spannende Schnittstelle. Ich meine, es ist klar, dass mit zunehmendem Alter, auch mit zunehmendem Alter im Beruf, man nicht mehr so die Freiheiten hat, die Forschung selber zu machen, wie man das jetzt früher gemacht hat. Aber ich glaube, ich habe, und das hast du auch angesprochen, ich habe eine sehr breite experimentelle Ausbildung. Ich habe also noch zu den Zeiten, als ich ja hier nach Erlangen kam, die Tierexperimente oder andere Experimente auch selber gemacht, machen müssen, weil ich da auch niemand hatte. Und insofern, glaube ich, bin ich da einfach auch von der Methodik her immer noch ja, relativ nah dran. Und das ist auch etwas, was mir durchaus Spaß macht. Also es ist die Kombination zwischen der Forschung, zwischen der Diagnostik, ab und an auch Lehre, wobei das so ein bisschen zunehmend schwieriger wird. Jetzt auch durch die zwei digitalen Semester hat man da so ein bisschen auch einen Abstand dazu bekommen. Und dann natürlich auch alle anderen Funktionen, die ich so nebenher ausübe, ob das hier in der universitären Selbstverwaltung ist oder viele Jahre eben im Präsidium der DGFN oder jetzt im Präsidium KFH. Das sind Dinge, ja, ich glaube, ich brauche das auch. Also nur eine Aufgabe wäre mir wahrscheinlich zu wenig.
Ja, ich finde, da hat man schon ganz gut Einblicke gewonnen, was sie so machen und wie man auch so zu seiner Stelle finden kann und dass man den Spaß finden soll und auch vielleicht die Herausforderung mitgehen muss. Jetzt haben Sie ja noch eine zusätzliche Aufgabe. Sie sind ja auch Frauenbeauftragte bei sich an der Universität. Und wir alle haben so ein bisschen, glaube ich, also da von den Zuhörern eine theoretische Vorstellung, wie diese Arbeit aussieht. Aber vielleicht können Sie uns ein, zwei konkrete Beispiele nennen, ja, wie Sie versuchen, Erfolge für Frauen zu erzielen und Ihre Arbeit auf dieser Stelle voranzutreiben.
Also muss ich so ein bisschen ausholen. In Bayern heißt es Frauenbeauftragte, in vielen anderen oder in allen anderen Bundesländern heißt es mittlerweile Gleichstellungsbeauftragte, was das Spektrum natürlich dann automatisch von der Denomination erweitert. Bei uns in Bayern hat es historische Gründe, das steht im Hochschulgesetz so, im Bayerischen Hochschulgesetz. Und deswegen heißen wir Frauenbeauftragte. Wir sind auch ehrenamtlich tätig. Auch das ist ein Unterschied zu praktisch allen Bundesländern, anderen Bundesländern. Nur Baden-Württemberg hat auch noch Frauenbeauftragte oder Gleichstellungsbeauftragte im Ehrenamt. In allen anderen Bundesländern sind es hauptberufliche Positionen, was natürlich schon eine andere Qualität auch hat. Es ist so, dass wir also die Universität Erlangen-Nürnberg ist eine der wenigen Volluniversitäten in Deutschland. Das heißt, wir haben das gesamte Spektrum. Wir haben fünf Fakultäten, Darunter eine extrem große technische Fakultät, eine große medizinische Fakultät. Und diese Fakultäten haben alle Frauenbeauftragte. Ich bin seit 20 Jahren Frauenbeauftragte der medizinischen Fakultät und jetzt seit Oktober Frauenbeauftragte der Gesamtuniversität. Davor war ich 4 Jahre stellvertretende Universitätsfrauenbeauftragte. Die Frauenbeauftragte in Erlangen ist beratendes Mitglied in der Universitätsleitung. Das heißt, ich sitze jeden Mittwoch 2 Stunden mit dem Präsident und den 4 Vizepräsidenten und dem Kanzler sozusagen am Tisch, jetzt momentan halt virtuell. Und da werden alle Aspekte, die eine Universität bewegen und die eben da zur Diskussion kommen, besprochen. Und es ist durchaus so, dass hier die Frauenbeauftragte auch gehört wird, jetzt nicht nur zu Themen, die fachspezifisch sind, sondern jetzt in meinem Fall auch, sage ich mal, wenn es um Themen in der Medizin geht, dann fragt mich der Präsident da durchaus auch. Also das ist ein ganz spannendes Feld, neues Feld. Wir haben das, oder meine Vorgängerin hat es erreicht, dass die Frauenbeauftragte bei uns seit 2019 in der Universitätsleitung ist. Das ist nicht überall so. Universität Regensburg hat das jetzt hier noch in Bayern, aber sonst, die sonstigen Universitäten haben das nicht. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, in das Lenkungsgremium eines sehr großen Unternehmens, sage ich jetzt einmal, involviert zu sein. Und dann gibt es natürlich ganz viele Themen. Die Frauenbeauftragte ist quo ad amt eigentlich in allen Gremien, also nicht nur in der Universitätsleitung, auch in der erweiterten Universitätsleitung, im Senat, im Universitätsrat, in den Gremien zur Forschung und Lehre, in den Gremien, wo es um Personalfragen geht, in Gremien zur Lehrerfortbildung. Also ich könnte meine Woche, wenn ich jetzt alleine wäre und keine Stellvertreterin hätte, könnte ich eigentlich nur durch Gremien Arbeit sozusagen ausfüllen. Und dann hat man natürlich Interaktionspunkte mit Personalführung, mit dem Familienservice, wo es um ganz banale Dinge geht, wie Kindertagesstätten und solche Dinge. Das bekommt man eben mit Abstand auch hin. Ich habe 3 Stellvertreterinnen, die natürlich vor allem helfen, auch die Gremien zu bespielen. Und wir arbeiten sehr eng hier mit unserem Büro für Gender und Diversity zusammen, das in der Vollzeitposition von Dr. Imke Leicht geleitet wird. Die macht sozusagen das Operative. Das könnten wir eben in unserem Ehrenamt gar nicht machen. Und da geht es eben um das, ich sag mal, das große Thema Chancengleichheit, das dann eben runtergebrochen wird in Diversität, Gender Mainstreaming und Vereinbarkeit. Und wir haben gerade zum Beispiel einen Entwicklungsplan, also die Universität Erlangen-Nürnberg hat sich einen Entwicklungsplan, strategisch ausgerichteten Entwicklungsplan jetzt gegeben, wo das Thema Chancengleichheit eines der Querschnittsbereiche ist. Und das muss natürlich dann mit konkreten Maßnahmen hinterlegt werden. Also Beispiel Diversity, also Vielfalt, das hat ja ganz viele Dimensionen. Da reicht es natürlich nicht, wenn man das schreiben kann und irgendwo hinschreibt, sondern man muss sich auch überlegen, wie breche ich das runter, wie diskutiere ich das mit den Studierenden, wie sieht es im Bereich des wissenschaftsunterstützenden Personals aus, wie ist es auf Ebene der Wissenschaftler. Und dann haben wir in unserem Bereich nochmal eine ganz große eigene Baustelle, das ist das Universitätsklinikum, das eben komplett eigenständig ist. Und da ist immer die Schnittstelle mit der Universität, ist immer auch nochmal ein schwieriger Brückenschlag. Dann gibt es solche Dinge wie das Gleichstellungskonzept, da hatten wir vor 4 Jahren einen ersten Aufschlag gemacht. Also das ist sozusagen das Papier oder die Bibel, wo drin steht, wie wir eben Gleichstellung an der Universität empfinden und wie wir das eben auch umsetzen möchten. Das hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Das müssen wir jetzt wieder erneuern, da sind wir gerade dabei. Und als letztes vielleicht noch anzuführen, die Universitätsleitung oder die Universität schließt mit den Fakultäten sogenannte Zielvereinbarungen zur Gleichstellung. Das heißt, jede Fakultät bekommt pro Jahr in der Größenordnung 120.000 Euro für Maßnahmen, ob das dann Mentoringprogramme sind, ob das spezielle Wiedereinstiegsprogramme für Kolleginnen sind, war jetzt auch gerade unter Corona ein ganz wichtiges Thema, oder sonstige spezifische Maßnahmen, die eben von der Fakultät sich erhofft, dass sie eben den Frauenanteil, der halt bei uns an der Gesamtuniversität irgendwo so bei 20% liegt, in der Medizin deutlich tiefer und in der technischen Fakultät noch tiefer. Also wir sind weit weg von einer Quote, ja, also die 50% wären wir rein rechnerisch wenn überhaupt, dann irgendwann vielleicht 2060 erreichen können. Nicht? Also da geht es eigentlich um andere Dinge als jetzt um eine Diskussion zum Beispiel von Quoten in bestimmten Bereichen. Also vielleicht das mal so ganz grob. Ich glaube, es wird klar, dass das eine Position oder ein Amt ist, die auch sehr, sehr vielfältig ist und die schon auch zeitintensiv ist, aber die auch sehr viel Spaß macht, muss ich ja sagen.
Ja, vielen Dank. Sehr eindrücklich, was du alles an kleinen Nebentätigkeiten so hast. Ja. Wenn du jetzt aus deiner Position nochmal ganz guckst, wir haben ja schon eine ganze Reihe von auch jungen Kolleginnen und natürlich auch Kollegen. So ein Tipp aus einer erfahrenen Lehrstuhlinhaberin, was würdest du denen sozusagen fürs Berufsleben oder für den Karriereweg als Tipp mitgeben?
Ja, also ich würde sagen, da gibt es so zwei Dinge. Das eine ist immer, was ich sage, Chancen ergreifen, wo sie sich bieten. Ja, ich glaube, das ist auch aus meinem eigenen Lebensweg ganz klar. Und das zweite ist, das zu machen, was einem Spaß macht, weil da wird man automatisch besser sein. Ja, also nicht zu gucken, was ist jetzt vielleicht en vogue, was sollte man tun, sondern das zu tun, wo man denkt, dass man da am richtigen Platz ist und was einem auch Spaß macht. Und dann wird man über kurz oder lang darin auch erfolgreich sein. Also ich glaube, dazu ist die Medizin auch zu vielfältig, da hat man überall seine Chancen und Möglichkeiten, aber man sollte sich eben nicht von extern gängeln lassen, sondern für sich selber herausfinden, wo liegen meine Stärken und vielleicht auch Schwächen und wo setze ich mich eben am gewinnbringendsten ein und habe dabei auch am meisten Spaß.
Und um nochmal so ein bisschen zur Nephropathologie zurückzukommen, die machen ja auch viel Forschungsarbeit. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, welche Errungenschaft, denken Sie, wird in den nächsten Jahren die Nephropathologie maßgeblich voranbringen oder was wird da wichtig sein?
Ja, also wir sind ja gerade in der Pathologie sehr stark auf dem digitalen Trend. Pathologie ist ja die kleine Schwester der Radiologie und in der Radiologie ist ja schon sehr, sehr viel etabliert. Ja, die Radiologie hat uns viel voraus. Sie haben ja schon vor vielen Jahren eine gemeinsame Datensprache in Anführungszeichen und ein Datenverarbeitungssystem gefunden. Da sind wir noch nicht so weit. Also unsere Scanner können teilweise noch nicht miteinander sprechen. Aber wir sehen natürlich in der Pathologie dadurch, dass sich das mit den Schnitten, das Schnittbasierte sehr stark anbietet in Richtung Digitalisierung, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz zu gehen, ist das was, was uns momentan sehr stark beschäftigt. Wir haben auch als Pathologie, jetzt Gesamtpathologie, also zusammen mit der allgemeinen Pathologie, multiple Kooperationen, jetzt ganz aktuell auch eine Kooperation mit einer ortsansässigen großen Firma, die sich jetzt sehr stark für Digitalisierung auch interessiert, haben aber da auch viel Erfahrung. Also ich persönlich habe auch jetzt sicher schon die letzten 10 Jahre das mehr oder weniger mit Aufmerksamkeit verfolgt und wir haben jetzt eine relativ enge Kooperation mit Peter Bohr in Aachen, der das ja als Vorreiter, glaube ich, nicht nur national, sondern international auf dem Gebiet der Nierenpathologie auch begleitet und vorantreibt. Ja, man braucht relativ viel Geld, da muss man sich einfach im Klaren drüber sein, also eine Pathologie jetzt zu digitalisieren, das macht man nicht einfach mal so aus der Hosentasche, sondern das sind große Summen, die man da einbringen muss, wenn man das wirklich richtig machen muss. Ein Thema sind die Scanner, die sehr teuer sind. Ein Thema ist aber auch der Speicherplatz. Ja? Also auch da muss man sich im Klaren sein, wenn ich einen Schnitt digitalisiere, brauche ich mehrere Gigabyte Speicherplatz, um einfach die Auflösung zu haben, die wir brauchen. Und das sind Dinge, die müssen natürlich erstmal auch geklärt werden, bevor man jetzt da im großen Stil einsteigen kann. Aber das wird kommen und ich selber kenne auch Pathologien, zum Beispiel in Holland, die Holländer sind uns da Vorreiter, die komplett digital arbeiten, wo also gar keine Mikroskope mehr stehen, sondern wo auch zum Beispiel von zu Hause aus gearbeitet werden kann und das ist natürlich auch ein Vorteil einer Digitalisierung, dass man sehr viel flexibler ist mit Arbeitszeiten, mit Personal, das sind alles Themen, die uns schon beschäftigen. Aber nochmal, also ich sage mal, um eine Größenordnung zu nennen, wenn wir eine Pathologie unserer Größe in eine komplette Digitalisierung überführen würden, hätten wir initiale Kosten, und ich rede jetzt gar nicht über Maintenance, sondern einfach mal Umstellungskosten von 5, 6, 7 Millionen Euro. Und das ist eben was, was auch ein Klinikum der Maximalversorgung, das jedes Jahr um seine schwarze Null bangt, eben nicht einfach mal so zur Verfügung stellt. Aber ja, das ist sicher das Thema, das die nächsten Jahre begleiten wird. Und die Nierenpathologie eignet sich natürlich wie insgesamt die Biopsiediagnostik ideal dafür, weil wir halt kleine Gewebsfragmente haben, die einfach auch von der Scanzeit und dann auch vom Speicher her viel handhabbarer sind, als wenn wir jetzt große oder größere Präparate haben.
Kerstin, bevor wir wirklich nochmal eintauchen in das Thema Nierenbiopsie, darüber wollen wir ja eigentlich sprechen und das ist wahnsinnig viel Spannendes, was wir jetzt schon gehört haben, aber eins, glaube ich, interessiert uns nochmal, was machst du denn, wenn du nicht im Büro sitzt und nicht Pathologie machst?
Ja, leider zu wenig, aber ich mache gerne Sport und die Eingeweihten wissen ja, dass ich früher sehr viel Judo gemacht habe, sehr lange auch, ab und an gehe ich tatsächlich hier auch noch in Verein, aber das sind seltene Ereignisse. Ich war ganz lange auch Judo-Kampfrichter, auch auf internationaler Ebene. Das mache ich jetzt aus verschiedenen Gründen auch nicht mehr. Und so die letzten Jahre habe ich meine Vorliebe fürs Schwimmen entdeckt. Das mache ich praktisch täglich. Ja, da tobe ich mich dann so ein bisschen aus.
Toll, also Sportlerin auch. Und jetzt, Frau Professor Ammann, können Sie uns vielleicht einmal mitnehmen? Wie gehen Sie Schritt für Schritt vor, wenn Sie eine fertig gefärbte und fixierte Probe einer Nierenbiopsie vor sich auf dem Mikroskop liegen haben? Wie schaffen Sie sich einen Zugang zur Probe? Mit welcher Färbung steigen Sie ein? Genau, welche Strukturen beurteilen Sie zuerst?
Das kann ich gerne tun. Vielleicht noch ganz kurz ein bisschen weiter ausholend. Wir bekommen ja Nierenbiopsien meistens zugesandt. Die kommen bei uns im Lauf des Morgens an und wir versuchen alles, was so bis kurz vor 11 bei uns eingeht, auch tagesaktuell zu bearbeiten. Sprich, die werden angeguckt. Es wird geguckt, ist die Biopsie groß genug? Vor allem sind Glomeruli drin. Das kann man unterm Durchlichtmikroskop machen. Und wenn das der Fall ist, dann wird eben noch geguckt, ob wir gleich Material für Elektronenmikroskopie asservieren können. Ja, dann so ein kleines Stück, das ist dann so ein Millimeter oder zwei. Und dann geht das Material, also das frische Material oder das fixierte Material, geht dann zur weiteren Prozessierung. Das wird dann entwässert, wird eingeblockt, in Paraffin wird geschnitten und wir bekommen dann eigentlich so jetzt um die Zeit, etwa um 14.30 Uhr, zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr, bekommen wir dann die ersten lichtmikroskopischen Schnitte. Das sind vier Schnittpräparate pro Biopsie, zwei HE-Schnitte. Das ist unsere Standardfärbung insgesamt in der Pathologie. Und weil wir Nierenpathologen sind, bekommen wir auch zwei PAS-Schnitte. Das ist die Färbung, die wir vor allem benötigen, weil in dieser PAS-Färbung, das ist so diese bläulich-lilane Färbung, die Basalmembranstrukturen sowohl der Glomeruli als auch der Tubuli besser zur Darstellung kommen als in der HE-Färbung. Also wir Nierenpathologen lieben eigentlich die PAS-Färbung und damit fange ich zumindest auch an. Ich fange immer mit der dritten Schnittstufe an. Die dritte Schnittstufe deswegen, weil da das Gewebe am besten angeschnitten ist. Und dann versuche ich mir erstmal einen Überblick zu machen. Ist es Nierenrinde und Mark oder ist es nur Nierenrinde oder nur Mark? Dann haben wir ein Problem, weil dann brauchen wir eigentlich auch gar nicht wirklich weiterzumachen. Wichtig ist natürlich noch, ist es eine Eigennierenbiopsie oder eine Transplantatbiopsie? Das ist einfach so natürlich, um die Differentialdiagnosen schon mal grob vorzuhalten. Dann zähle ich die Glomeruli. Wir wissen ja mutmaßlich alle, dass wir so ganz gerne mindestens 10 Glomeruli haben in einer Nierenbiopsie. Die 10 Glomeruli deswegen, weil man gesehen hat, dass eben fokale Läsionen, das heißt glomeruläre Läsionen, die eben nur 50 oder weniger Prozent der Glomeruli betreffen, also klassisches Beispiel eine FSGS oder eine fokale extrakapilläre Proliferation, nur dann auch mit einer statistisch sicheren oder einigermaßen sicheren Wahrscheinlichkeit detektierbar sind, wenn wir mindestens 10 Glomeruli haben. Also gerne mehr wie 10. Weniger wie 10 wird schwierig, hat auch, sagen wir mal, einen Hintergrund, dass bestimmte Klassifikationssysteme, zum Beispiel die BANF-Klassifikation, eigentlich mindestens 10 Glomeruli brauchen, damit wir eine adäquate Biopsie haben. Die IGA-Klassifikation, die Oxford-Klassifikation kommt mit 8 aus, die Lupus-Klassifikation will 12, also das ist so in etwa um die 10 Glomeruli. Ja gut, und dann zähle ich die Glomeruli, dann gucke ich, wie viele sind global obliteriert, wie viele sind segmental obliteriert, gibt es proliferative Läsionen, sprich eine endo- oder eine extrakapilläre Proliferation. Das wären so die Aspekte, die man zu den Glomeruli zunächst mal in der Lichtmikroskopie beschreibt. Dann schaue ich mir das Tubulointerstitium an, da gucke ich, habe ich einen akuten Tubulusschaden, sind die Tubuli weitgestellt, habe ich intratubuläre Ablagerungen, zum Beispiel Leichtkettencasts, habe ich Erythrozytencasts, Tim-Horsfall-Protein-Ablagerungen. Der nächste Schritt wäre dann zu gucken, ob ich Tubulusatrophie und Fibrose habe und wenn ja, wie viel. Da kann man so in 5% Schritten vorgehen. Man kann auch sagen, wenig, mittelschwer, schwer. Also das sind Möglichkeiten, die man hier hat. Und das dritte dann zum Tubulointerstitium, habe ich Entzündung? Wenn ja, wie sieht die Entzündung aus? Sind es Lymphozyten, Plasmazellen, Granulozyten? Habe ich Granulome, ja oder nein? Sind eosinophile Granulozyten da, ja oder nein? Das wäre so das, was man fürs Tubulointerstitium so systematisch abfragen kann. Und das dritte Kompartiment sind dann die Gefäße. Da schaut man natürlich zunächst einmal, sind Gefäße angeschnitten? Das ist in der Regel der Fall. Sind es kleine, sind es größere Gefäße, sind die auffällig, sind die wandverdickt, haben die entzündliche Veränderungen, haben die Nekrosen, haben die Thromben, also Mikrothromben, in der Regel sind die frisch, sind die alt, das sind so die Kriterien, wo man, die man bei den Gefäßen eigentlich beurteilen kann. Und wenn man sich das alles angeguckt hat, dann kommt man zu einem deskriptiven lichtmikroskopischen Befund. Der kann natürlich dann schon in eine Richtung gehen. Also zum Beispiel, wenn ich eine Transplantatbiopsie habe, ich habe Entzündung, ich habe Tubulitis, also Lymphozyten, die die Tubuli angreifen, dann ist es entweder eine T-Zell-vermittelte Abstoßung oder sowas wie eine Polyomavirus-Replikation, Polyomavirus-Nephropathie. Ne? Da kann ich schon relativ kann ich die Differentialdiagnose sehr stark einengen. Wenn ich jetzt nur eine segmentale Sklerose sehe, da weiß ich natürlich zunächst einmal vielleicht noch nicht, ist das eine proteinurische Nierenerkrankung oder ist eine IgA mit FSGS. Nicht, da brauche ich dann die Immunhistologie und die kommt bei uns in der Regel am nächsten Vormittag. Also die Immunhistologie läuft über Nacht in den entsprechenden Automaten. Die bekommen wir dann am nächsten Morgen so, sag ich mal, zwischen 9 und 10 Uhr vorgelegt. Dann schauen wir uns die Immunhistologie an. Das ist standardmäßig bei der Transplantatniere C4D-NSV40 als Marker für eine humorale Abstoßung des C4D oder für eine Polyomavirus-Replikation des SV40. Und bei den Eigennierenbiopsien sind es immer IgA, IgG, IgM, C1Q und C3C. Und damit hat man sowohl Immunkomplexablagerungen als auch eine Komplementaktivierung im Gewebe erfasst und kann dann entsprechend die Zuordnung machen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel als lichtmikroskopischen Befund eine mesangioproliferative Glomerulonephritis habe oder eine Mesangioproliferation und ich habe dann in der Immunhistologie Ablagerungen von IgA und C3C, dann setze ich das zusammen. Dann habe ich eine mesangioproliferative IgA-Nephropathie. Und dann gibt es eben noch entitätsspezifische Bausteine oder Bestandteile, bleiben wir bei der IgA. Da muss man eben noch adressieren, die Bausteine, die die Oxford-Klassifikation möchte. Sprich, habe ich mesangiale Hyperzellularität, ja, nein. Habe ich eine endokapilläre Proliferation, ja, nein. Habe ich eine segmentale Sklerose, ja, nein. Wie ist meine Tubulusatrophie? Da gibt es dann 0, 1 und 2, je nach Prozentsatz. Und habe ich extrakapilläre Proliferate, also Halbmonde, das wäre dann die erweiterte Oxford-Klassifikation. Und das sind dann eben spezifische Bausteine, die ich dann noch adressieren muss, oder Lupusnephritis. Da gibt es eben dann noch den Aktivitäts- und Chronizitätsscore. Und es gibt die Einteilung der Lupusnephritis in die 6 Kategorien. Auch das ist was, was man dann zusätzlich noch machen sollte am Ende eines Befundes. Und wenn man jetzt am Ende vom Befund ja auch irgendwelche Aspekte hat, die vielleicht ja nicht klar sind oder nicht ganz zusammenpassen oder man möchte schon mal, braucht noch weitere Schnittstufen, dann kann man eben das Gewebe auch noch mal tiefer stufen. Man kann auf Zusatzfärbungen verweisen, die da noch ausstehen. Zum Beispiel bei der Amyloid-Typisierung ist es in der Regel so, dass wir am ersten Befund die Diagnose einer Amyloidose festmachen, zum Beispiel durch Kongorot-Positivität. Und dann aber die Subtypisierung, also ist es Kappa-Lambda, ist es eine Leichtkettenamyloidose, ist es eine AA oder eine ATTR-Amyloidose, dann in einem Nachbefund machen, weil wiederum diese Färbungen halt in der Regel wieder über Nacht laufen müssen und man dann eben einen weiteren Tag hat. Und wir versuchen halt einen Großteil unserer Biopsien tagesaktuell, sprich von einem auf den anderen Tag, dann wirklich auch fertigzustellen und auch dann tatsächlich raus als Befund rauszugeben. Das ist nicht immer möglich. Manchmal hat man auch technische Probleme, wenn die Automaten streiken oder wenn eine Färbung nicht funktioniert, dann muss man die eben wiederholen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es uns in einem relativ hohen Prozentsatz gelingt, die Biopsien oder viele Biopsiebefunde dann tatsächlich auch innerhalb von 24 Stunden, was eigentlich anzustreben ist, auch fertig zu machen. Ja, das wäre mal so das Wichtigste, denke ich, bei der Beurteilung. Und dann, genau, muss man ja noch sagen, wir haben ja, wenn wir initial Material für EM entnommen haben oder wenn wir denken, dass die Sicherung der Diagnose von einer zusätzlichen elektronenmikroskopischen Untersuchung profitiert, das ist jetzt vielleicht nicht immer bei einer IgA-Nephropathie der Fall, das ist aber sicher der Fall bei einer unklaren proteinurischen oder hämaturischen Nierenerkrankung, also das kann die Sicherung einer primären Podozytopathie bei einer Minimum Change oder bei einer primären FSGS sein oder es kann die Sicherung oder der Ausschluss einer Kollagen-Typ 4 assoziierten hereditären Nephropathie sein, die man eben nur in der Elektronenmikroskopie diagnostizieren kann oder wie auch immer wieder ein Morbus Fabry, der einem lichtmikroskopisch nicht immer auffällt, muss man sagen, aber dann in der Elektronenmikroskopie ganz einfach zu diagnostizieren ist. Also wir versuchen auch hier, wir versuchen eigentlich von jeder Nierenbiopsie mit Ausnahme von Transplantatnierenbiopsien in der Anfangsphase eine Elektronenmikroskopie zu gewinnen, weil wir fest der Meinung sind, dass Elektronenmikroskopie einfach einen Mehrwert hat. Nicht nur, wenn es um Diagnosen geht, die man eben nur über Elektronenmikroskopie diagnostizieren kann, einige davon hatte ich jetzt genannt, sondern auch, weil man einfach sehr viel lernt über die Ultrastruktur und damit auch so ein bisschen natürlich über die Pathophysiologie von Erkrankungen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man Nierenpathologie und dann natürlich auch nephrologische Krankheitsbilder besser verstehen möchte.
Absolut, genau. Ja. Ganz am Anfang hast du schon erwähnt, am Tag 1, da hilft dir dann irgendwie dann doch der Blick in die Klinik. Es gibt ja immer so schöne Begleitscheine, die auch nicht immer ganz gerne ausgefüllt werden, weil man sich denkt, wozu braucht die Pathologin jetzt ausgerechnet noch die ganzen Angaben über die Proteinurie und so weiter. Aber ist es dann der Punkt, wo du sagst, okay, wenn ich das Präparat das erste Mal gesehen habe oder vielleicht auch schon vorher, da muss ich dann mal gucken, was ist denn so die klinische Begleitsituation, weil man es dann einfach schon ein ganzes Stück weit einordnen kann?
Ja, also die klinischen Angaben sind für uns tatsächlich eigentlich schon vorher wichtig. Die sind schon wichtig, wenn man die Biopsie zum ersten Mal sieht. Ja? Weil da muss dann entschieden werden, zum Beispiel brauche ich unbedingt eine Elektronenmikroskopie. Also wenn jetzt da drauf steht Verdacht auf Fabry als Beispiel, dann brauche ich eine EM. Und dann kann der Zylinder noch so klein sein, dann muss ich auf jeden Fall versuchen, Material für eine Elektronenmikroskopie abzunehmen. Sonst ist der Zug abgefahren, ja, für diese Erkrankung. Oder aber, ich sage mal Beispiel, jetzt vom Transplantatbereich neu aufgetretene Proteinurie in einer transplantierten Niere. Da brauche ich eine Elektronenmikroskopie, um zum Beispiel eine chronische Transplantatglomerulopathie diagnostizieren zu können, die ja ein Parameter der chronisch-humoralen Abstoßung ist. Wenn ich da keine Elektronenmikroskopie habe, kann ich diese Diagnose nicht sicher machen, ja. Und so ist es schon mal die erste Weichenstellung, dass durch die klinischen Angaben die initiale Bearbeitung praktisch kanalisiert wird. In zweiter Linie ist es dann natürlich, wenn ich die Schnitte hier im Mikroskop habe, dann schaue ich mir schon kurz die klinischen Angaben an. Ich gucke mir auch an, wie alt ist der Patient. Das ist ja auch eine wichtige Information für bestimmte Nierenerkrankungen. Und ich gucke mir so grob die Leitsymptome an. Die sind, wie du auch richtig gesagt hast, in unterschiedlicher Intensität vorhanden. Also von der Angabe Biopsie und sonst nichts über einen wirklich sehr ausführlich dokumentierten, ausgefüllten Schein. Dabei ist uns der ausgefüllte Schein immer lieber wie 20 beigefügte Laborzettel, weil wir natürlich auch unter einem gewissen Zeitdruck stehen und wie ihr auch wisst, jede Klinik hat ihr eigenes Labor und ihren eigenen Laborzettel, wie der dann ausgedruckt ist und wenn man dann bei 100 verschiedenen Einsendern jedes Mal nach der Proteinurie und der Hämaturie auf diesen 20 Zetteln suchen muss, das ist dann einer zügigen Bearbeitung nicht unbedingt zuträglich. Also gerne unseren Einsendeschein ausgefüllt, zumindest mit den wichtigsten Parametern. Und die sind natürlich Proteinurie, Höhe der Proteinurie, Hämaturie, nephritisch, also dysmorphe Akantozyten, gerne Komplement, wenn es schon da ist, natürlich das Kreatinin und Vorhandensein von Diabetes und Hypertonus. Das sind einfach so ganz grundlegende Parameter, die da abgefragt werden. Und ich meine, wir haben ja damals unseren Einsendeschein auch zusammen mit Nephrologen entwickelt, damit der nicht zu komplex wird. Aber die Dinge sind wirklich tatsächlich für uns wichtig. Und sie sind dann eben auch in der Begutachtung extrem wichtig. Beispiel jetzt, fangen wir mal an mit primäre oder sekundäre FSGS. Das ist auch nach Elektronenmikroskopie nicht immer so ganz einfach. Wenn man dann aber die Information hat, Patient hat ein nephrotisches Syndrom, Proteinurie von deutlich über 3 Gramm oder 4 Gramm als Marke, dann würde man natürlich im Kommentar oder kommentieren, dass in der Gesamtkonstellation die Veränderungen eher für eine primäre FSGS sprechen als für eine sekundäre. Was anderes ist es, wenn man weiß, es ist kein nephrotisches Syndrom, die Proteinurie ist vielleicht nur 1 oder 2 Gramm. Also das hilft schon auch ganz wesentlich in der Einordnung. Und man muss auch sagen, ist auch hilfreich, wenn Befunde jetzt halt nicht 100% stimmig sind. Also Beispiel, man hat eine Proteinurie angegeben und wir finden nichts. Ne? Da muss man halt sagen, ja, gibt es jetzt vielleicht eine andere Ursache oder muss es weiter abgeklärt werden? Hämaturie ist ja auch sowas, das kann aus der Niere kommen, kommt auch oft aus der Niere, aber kann natürlich auch woanders herkommen. Also es hilft einem dann auch wirklich im klinischen Abgleich die Befunde einzuordnen und das kann man natürlich nur, wenn man entsprechende Informationen hat. Ja? Auch zum Beispiel bei extrakapillär proliferierenden Glomerulonephritiden, die natürlich oft ankerassoziiert sind. Wenn ich jetzt aber überhaupt keine Information diesbezüglich habe, dann kann ich nur mutmaßen. Ja? Dann muss ich dann auch, der Befund oder die Diagnose muss viel, viel länger sein, weil ich dann irgendwie alle Eventualitäten diskutieren kann oder muss. Wenn ich jetzt die Angabe habe, Anker-positiv und möglicherweise noch MPO oder PR3, wie auch immer, dann kann ich das alles viel besser einordnen. Dann kann ich auch zum Beispiel die Leidenklassifikation machen, die dann auch eine gewisse prognostische Aussage vielleicht macht und. Aber das sind eben alles Dinge, da braucht man die klinische Information. Auch Lupus ist so ein hervorragendes Beispiel. Nicht? Ich kann morphologisch und auch aufgrund eines Full-House-Musters in der Immunhistologie sagen, jawohl, meine Befunde würden zu einer Nierenbeteiligung bei Lupus passen. Wenn der Patient aber kein Lupus hat, vielleicht auch serologisch da gar keine Parameter vorhanden sind, dann passt es halt nicht. Ne? Dann muss man sagen, dann ist es vielleicht eine andere Autoimmunerkrankung, das ist vielleicht eine infektassoziierte Genese. Und da ist es einfach ganz wichtig, immer wieder den Abgleich mit der Klinik und mit den Parametern, die natürlich klinisch verfügbar sind. Uns ist natürlich auch klar, dass nicht immer alles zum Zeitpunkt der Biopsie vielleicht vorhanden ist. Aber da darf man eben gerne dann auch rückkoppeln, auch wenn man vielleicht in den ersten 2, 3 Tagen auch noch Informationen hat, Beispiel Anker, wenn halt der Anker-Titer positiv ist und wir kriegen eine kurze Rückmeldung, dann können wir auch einen Nachbericht machen und das Ganze dann sauber sozusagen eintüten. Also das ist die Besonderheit der Nierenpathologie, das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb die normalen Pathologen, in Anführungszeichen, Nierenpathologie und auch Hämatopathologie nicht so gern machen, weil man da einfach nicht einfach seine Diagnose machen kann, seinen Stiefel machen kann, sondern weil man einfach viele klinische Parameter und laborchemische Parameter berücksichtigen und in die abschließende Einordnung einbeziehen muss. Und das kann man natürlich auch nur, wenn man davon ein bisschen Ahnung hat. Ja? Also deswegen muss man natürlich so ein bisschen wissen, was bedeutet das? Was bedeutet auch zum Beispiel eine Komplementerniedrigung? Nicht? Wie transferiert man das in seinen Befund? Ja? Welche Entitäten können das machen? Und auch zum Beispiel, wenn ein Patient mit einem Kreatinin von 16 oder 20 aufschlägt, dann ist das eher unwahrscheinlich, dass das eine glomeruläre Erkrankung ist. Sondern dann muss man primär mal nach dem Tubular Interstitium gucken, weil so ein hohes Kreatinin, ich sage immer, das schaffen die Glomeruli eigentlich fast gar nicht. Ja? Also das ist so das Spektrum. Ja,
ja, da wollte ich gerade noch mal kurz einhaken, weil genau diese Angaben, die wir da machen müssen als Nephrologinnen und Nephrologen, sind ja vielleicht auch noch mal wichtig für uns, wenn sie uns die Akutizität und die Chronizität beschreiben. Ja, ist bei uns ganz wichtig, ja, gibt es noch eine Erholungschance für den Patienten? Und das ist für Sie ja, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Da brauchen Sie ja möglichst viele Angaben, um das einschätzen zu können, oder? Worauf achten Sie dann?
Genau, also akute, aktive Läsionen sind ja eigentlich definiert, nicht an den Glomeruli, während des Nekrosen intra-extrakapilläre Proliferate. Also das Vorhandensein einfach auch von Entzündungszellen in den Glomeruli und eine Reaktion, jetzt sei es der Endothelien oder der Parietalzellen. Im Tubular Interstitium würde ich persönlich als aktive Läsionen dann davon sprechen, wenn ich Entzündungsinfiltrate habe, und da wissen wir ja, die sind einer Therapie in der Regel auch zugänglich. Ja, wie schnell, sag ich mal, das ist unterschiedlich, aber zumindest sind aktive Läsionen einer immunsuppressiven Therapie zugänglich. Das bilden ja auch eigentlich alle Klassifikationssysteme in der einen oder anderen Form ab. Was anders ist es natürlich, wenn ich ein Mischbild habe, wenn ich dann chronische Veränderungen habe, das sind entweder glomeruläre Vernarbungen, wobei die uns jetzt in der Einordnung vielleicht gar nicht so wichtig sind, aber tubulointerstitielle Vernarbungen, also Tubulusatrophie, interstitielle Fibrose. Das ist, glaube ich, wie ja schon vor vielen, vielen Jahren und immer wieder gezeigt, das ist das Maß aller Dinge, wenn es um Korrelation zur Nierenfunktion und um Prognose geht. Da sind wir bei der Abschätzung relativ geübt. Das müssen wir zum Beispiel für die BANF-Klassifikation immer wieder machen, eben in 15% Schritten. Wir versuchen das natürlich auch bei allen anderen Erkrankungen zu machen, wobei man sagen muss, wenn ich eine ganz akute Nierenentzündung habe, also Beispiel Nierenbeteiligung bei Ankervaskulitis oder bei Anti-GBM, wo ich halt nur Entzündung sehe auf der ganzen Biopsie, also 100% Glomeruli nekrotisch sind oder extrakapilläre Proliferate haben und eine schwere Entzündung im Interstitium, da kann man natürlich wenig zu chronischen Veränderungen sagen, weil man die oftmals gar nicht sieht. Ja. Also da hat man immer so ein bisschen ein blindes Fenster. Ansonsten kann man natürlich jetzt beispielsweise, Frage ist ja manchmal eine Rebiopsie, gerade zum Beispiel nach Ankervaskulitis, Nierenbeteiligung bei Ankervaskulitis wurde behandelt, Niere springt aber nicht an, nach 3-4 Monaten Dialyse macht man vielleicht nochmal eine Biopsie, um zu gucken, wie sieht es aus. Und wenn man da eben entsprechend viele chronische Veränderungen sieht, glomeruläre Vernarbung, Tubulusatrophie und Fibrose, ich sag mal 50% oder mehr, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Prognose sehr, sehr eingeschränkt ist, um es mal so zu sagen. Man muss immer vorsichtig sein, das habe ich auch gelernt im Laufe der Jahre, gerade bei Kindern und Jugendlichen, da muss man sehr, sehr zurückhaltend sein mit prognostischen Aussagen, weil dort tatsächlich im jungen Alter die Niere noch sehr, sehr eine hohe regenerative Kapazität hat. Also da habe ich schon viele Sachen gesehen, wo ich nicht mehr geglaubt hätte, dass das jemals zu einer normalen Nierenfunktion führt. Aber tatsächlich, weil die Patienten dann oft auch lange in der Beobachtung sind, man teilweise die auch im Erwachsenenalter dann irgendwann mal wieder sieht oder zumindest hört, da gibt es unglaubliche Verläufe, dass wirklich also 100% glomeruläre Entzündung, schwere ATN, schwere Inflammation komplett repariert werden können, zumindest von dem, was wir sagen können, während es bei älteren Menschen, und nun ist es ja so, dass gerade solche Dinge wie Nierenbeteiligung bei Ankervaskulitis, Anti-GBM, Glomerulonephritis sind ja eher Erkrankungen des älteren Menschen, da ist es nicht mehr der Fall. Da kann man, glaube ich, schon aus der Erfahrung ganz gut sagen, das ist ein Befund, das wird eher wahrscheinlich langfristig nichts mehr werden, ja.
Also der Einklang zwischen Biopsie, Klinik, das glaube ich, ist einfach die wichtige Nachricht dahinter. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt und nicht zuletzt deswegen biopsieren wir ja natürlich eigentlich auch schon auch aus dieser Indikation heraus Patienten, weil es darum geht, manchmal ihnen einfach eine prognostische Aussage zu geben und zu sagen, das ist das, was dich erwartet. Wir rechnen jetzt mit entweder halt dann doch der Dialysepflichtigkeit oder Nierenersatztherapie in relativ überschaubarer Zeit, oder wir haben doch noch eine relevante Chance, auch therapeutisch vielleicht zu intervenieren und dann eine günstigere, sage ich mal, prognostische Gesamtsituation zu schaffen, ja. Was mich nochmal vielleicht interessieren würde, das so als kleiner Einschub, sehr häufig ist ja immer die Frage, Proliferation, Mesangialzellproliferation ist die häufigste Nierenerkrankung, die IgA-Nephritis, Mesangioproliferativ, Wie sieht es denn die Pathologin? Also wie stellst du fest, dass da eine Proliferation ist? Sagst du, im Mittel sind im Nierenkörbchen 25 Zellen und jetzt sind 27,5? Oder wie machst du so einen Befund fest? Das ist, finde ich, immer von der Bildlichkeit sehr schwer vorzustellen, wie man da drauf kommt, dass das dann proliferiert. Weil Proliferationsmarker färben, das macht ihr ja normal nicht.
Ja. Nein. Nein, da gibt es relativ klare Kriterien und Definitionen. Da muss man sagen, war natürlich der Oxford-Prozess, also die Oxford-Klassifikation der IgA-Nephropathie, das war ein Meilenstein, weil die ja sich zunächst einmal alle erstmal zusammengesetzt haben und haben dann überhaupt mal besprochen, was sehen sie überhaupt und wie ist es definiert. Und da gibt es jetzt bezüglich der Hyperzellularität im Mesangium eigentlich die klare Definition, dass mehr als drei Zellkerne, Mesangialzellkerne, die in einem Matrixfeld, das ist immer so ein Zwickel vom Mesangium, zusammenliegen, Hyperzellularität sind. Also da, das ist sozusagen definiert, 4 und 5 oder 6 oder 7, je nachdem wie viele da drin sind, die praktisch so ohne abgrenzende Struktur in der Matrix liegen, die definieren die Hyperzellularität. Und das reicht, da reicht eigentlich dann ein oder zwei Glomeruli, die das dann auch zeigen. Es gibt aber natürlich gerade bei der IgA-Nephropathie auch viele Fälle, die im Null haben, also die diese Proliferation gar nicht zeigen, die aber trotzdem IgA-Nachweis haben. Ja. Von der Definition her sind diese Sachen halt versucht, hat man versucht, das so gut wie möglich zu definieren. Aber man muss natürlich auch sagen, man kann jetzt nicht jede Läsion dann auch in ein Schema pressen. Also da gibt es natürlich interindividuelle Unterschiede und das ist auch wieder bei der IgA ja ganz klar gezeigt. Das hat Ian Roberts, der ja in Oxford der Referenzpathologe für die IgA-Studien ist und war, hat auch gezeigt, dass also er zum Beispiel in manchen Dingen eine andere Einschätzung hat, wie jetzt die lokalen Pathologen. Man kann sich jetzt über die Bedeutung dieser Unterschiede kann man sich lange unterhalten, aber es gibt Definitionen, die werden auch immer wieder verfeinert und verbessert. Das letzte Beispiel war jetzt auch die, glaube ich, 2018 Verbesserung der Lupus-Klassifikation, also der Klassifikation der Lupusnephritis nach ISNRPS, die ja 2004 letztmals publiziert worden war. Da hat man jetzt in dem Update eigentlich auch nichts anderes gemacht, wie solche Dinge wie Aktivität und morphologische Veränderungen noch mal besser zu definieren und in das Scoring-System etwas besser einzubringen. Also das sind eigentlich die Aktivitäten, die so laufen von Klassifizierungsgruppen. Wir haben jetzt auch von der RPS, also von der Renal Pathology Society, jetzt in den letzten 2-3 Jahren, im Prinzip 2 Arbeiten dazu auch gemacht, unter Federführung von Mark Haas, wo eigentlich alle morphologischen Befunde, die man so in Biopsiebefunden finden kann, definiert wurden, teils mit Abbildungen, teils eben auch mit beschreibend, also mit deskriptiven Elementen. Und das war, glaube ich, das war ein sehr großer Verdienst dieser Arbeitsgruppe, vor allem eben von Mark Haas, der einer der führenden US-amerikanischen Nierenpathologen ist, dass man das wirklich mal sauber untersucht hat und festgesetzt hat.
Das hört sich sehr gut an. Vielleicht auch für uns Nephrologinnen und Nephrologen, die nicht so ein geschultes Auge haben wie Sie, was, wo man nochmal nachschauen kann. Ja, Sie haben uns einen sehr guten Überblick vermittelt, sodass wir jetzt gar keine Not mehr haben, wenn wir den nächsten Biopsiebefund lesen und durchgehen, wissen wir genau, auf was wir achten, was wir checken, wie viel Glomeruli gibt's. Und dann fällt die Interpretation vermutlich nach dem heutigen Podcast deutlich leichter. Vielen herzlichen Dank. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch, auch so die Einblicke in Ihre Arbeit zu haben, wie umfassend das ist. Und ja, vielen herzlichen Dank und alles Gute.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Danke, Kerstin. Mach's gut.